You're listening to Radio Golf Show.
Meine Herrschaften, guten Tag. Guten Tag an unsere Hörer in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg und natürlich an alle deutschsprachigen Expats, die in der ganzen Welt verteilt sind. Ich bin Frank Förster und Sie hören die Golfschau. Wir sind jetzt seit über einem Jahr auf Sendung und sind unheimlich stolz auf das, was wir bis jetzt zum Podcast-Universum weltweit beitragen konnten. Und Sie, meine Damen und Herren, können gespannt sein auf das, was Sie die nächsten Jahre mit uns erwartet. Die Golfschau mit Frank Förster gibt es nicht mehr. Wir haben uns verpflichtet, mit Vollgas zu erweitern, zu diversifizieren und zu liefern. Alles unter dem Leitbild Kulturwandel. Diese Veränderung, dieses Morphing, werden Sie als Zuhörer schrittweise bemerken, während wir fröhlich weiter vorwärts trudeln. Es ist uns wichtig, dass Sie diesen Prozess miterleben. Wir hatten überlegt, für 2 oder 3 Monate die Klappe zuzumachen und Sie dann mit einem neuen Produkt zu überraschen. Aber das wäre der easy way und alles andere als Golfschau-Style. Stattdessen werden wir den Weg gehen, der mit den Leichen derer gepflastert ist, die aufgegeben haben, ihr Ziel zu erreichen. Und heute machen wir den ersten öffentlichen Schritt. Die erste Formatänderung, und die werden Sie jetzt gleich bemerken, ist die, dass wir diesen Podcast über Golf und die Welt von nun an zu zweit moderieren werden. Also machen wir uns auf die Suche, wen nehmen wir? Wir brauchten niemanden Großes, wir brauchten keinen Star, wir brauchten nur jemanden, der einigermaßen reden konnte und billig arbeitete. Michelle Hunziker stand nicht zur Verfügung. Wen nehmen wir? Den Horiner. Nein, so lief es natürlich nicht. Viele von Ihnen kennen Mark als den Blogger New Gentleman Golfer. Er wird ja genauso bleiben, wie ich Frank Förster bleiben werde. Aber es freut mich, lieber Mark, es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, dich im Team Golfschau begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise mit Vollgas, Kultur verändern. Herzlich willkommen im Team Golfschau, mein Lieber.
Frank, vielen Dank.
Okay, you sound very excited.
I am. I'm totally excited. Ich bin vor allen Dingen total gerührt, Frank. Du hast mich absolut überrollt mit dieser wirklich emotionalen Einführung.
Ja,
aber wir haben ja auch noch einen Gast heute.
Den haben wir und es ist Zufall, denn unser erster Gast vor 15 Monaten war ja der Godfather of German Golf, Heinz Fehring. Und wir haben heute zu Gast den frisch gebackenen Präsidenten der PGA of Germany, den Karim Baraka. Hallo Karim, grüß dich.
Guten Morgen Frank, hallo Marc.
Und Karim kennt Heinz ja auch sehr gut. Es freut mich, dass gerade du hier unseren Honeymoon einklingelst, den Honeymoon von Marc und mir. Und nur um kurz, und dann bin ich auch ruhig, um kurz zu zeigen, wie weit wir gekommen sind. Wenn ich jetzt alleine wäre vor 10, 12 Monaten, dann wäre meine erste Frage, wie ist das eigentlich, Bernhard Lange als Onkel zu haben? Aber das machen wir nicht. Da kommen wir vielleicht später noch hin. Ich freue mich, dass du da bist, Karim. Vielleicht kannst du, können wir damit anfangen, dass du uns ein bisschen über dich erzählst, wie du zum Golf gekommen bist. Du hast ja auch auf der Tour ein bisschen gespielt und wie die letzten 10, 15, 20 Jahre dich aus Tennessee nach in den Stuhl des Präsidenten der PGA of Germany gebracht haben.
Ja, sehr gerne. Aber erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Frank, du hast ja vorhin schon ein Stichwort genannt, Bernhard Langer. Und natürlich würde jeder glauben, dass ich über Bernhard zum Golfen gekommen bin. Das ist so tatsächlich gar nicht wahr. Natürlich war mir als Kind bewusst, ich habe da einen Onkel, der den Golfball relativ gut gerade ausschlagen kann und die Putts locht und da einen gewissen Erfolg hat. Aber das hat mich tatsächlich nie wirklich irgendwie näher zum Golf gebracht. Das war eher Zufall, weil bei uns in der Ortschaft, in der wir früher oder in der ich aufgewachsen bin, gab's so ein Erdbeerfeld und da wurde irgendwann eine Driving-Instrauß gemacht. Das war 1989, 90 und da war ich 12 und da bin ich dann tatsächlich hin und habe mich ausgetobt auf dieser Driving Range und ein Schulfreund von mir, dessen Familie auch Golf gespielt hat im Münchner Golfclub damals, hat dann gemeinsam mit mir angefangen und so bin ich tatsächlich zum Golf gekommen, also weniger über Bernhard, obwohl ich natürlich wusste, was er auf den Touren alles so macht und gewinnt. Und von da an war das im Prinzip Hobby Nummer eins. Erster Ferientag am Golfplatz rauslassen, letzter Ferientag am Golfplatz wieder abholen. So lief das ungefähr. Und habe mich dann entsprechend weiterentwickelt über den bayerischen Kader, in den Nationalkader. Du hast vorhin kurz Tennessee genannt. Ja, ich bin dann nach Amerika gegangen, habe dort die Highschool beendet, 11., 12. Klasse. Habe dann dort auch Highschool gespielt. Das Ganze war um die Ecke beim Bernhard. Also ich habe zwar dort im Internat gewohnt, aber Bernhard war oder beziehungsweise ein Teil der Familie war irgendwo in der Nähe, was auch geholfen hat. Und bin dann nach Tennessee, habe dort College Golf gespielt, dann auf dem direkten Weg zurück nach Deutschland. Hier noch 2 Jahre als Amateur für den Frankfurter Golfclub gespielt, bevor ich dann im Jahr 2000 Pro wurde und dann natürlich auch Mitglied der PGA of Germany. Und habe dann ja bis Ende 2008, also 9 Jahre Challenge Tour in erster Linie, zwischendurch immer ein bisschen European Tour gespielt auch. Konnte einmal mit Marcel Siem auch den World Cup spielen und habe dann, ja wie gesagt, Ende 2008 meine Spielerkarriere beendet. War aber natürlich dem Golf maximal verbunden damals noch. Und habe dann im Anschluss 5 Jahre als Turnierdirektor für die Pro-Golf-Tour, damals EPD-Tour, heute Pro-Golf-Tour gearbeitet. Ich denke, dass wir gerade die Pro-Golf-Tour in der damaligen Zeit sehr gut entwickelt haben. Und auch das zeigt sich ja heute noch, dass die Pro-Golf-Tour eine sehr, sehr attraktive Third-Level-Tour ist. Und dann bin ich im Anschluss in den Golfclub München-Riedhof gewechselt, bin dort seit Anfang November 2013 Geschäftsführer und seit September diesen Jahres Präsident unseres Berufsverband PGA of Germany, wobei ich vorher schon 3,5 Jahre im Vorstand der PGA war. Ja. Das ist mal ganz, ganz schnell zusammengefasst, die letzten 30 Jahre.
Quite a resume. Da sind ja gleich viele Themen, die wir auch ansprechen möchten mit dir. Eine unserer neuen Versuche hier ist etwas, was Marc zusammengekocht hat, dass wir eine Quick Nine nennen. Das ist, es ist möglich, dass es weder Quick noch weder Nine sind. Also wir sind da ja auch sehr flexibel. Aber wir denken, dass es gibt so viele Themen von Platzreibe, von Pro-Golf-Tour und so weiter, was ja wirklich, wie du gerade gesagt hast, ein exzellenter Stepping-Stone ist für diese jungen Profis, nicht? Es ist nicht einfach, da zu überleben mit dem Preisgeld, was da ausgeschüttet wird. Aber wenn man sich anguckt, wer von der Pro-Golf-Tour dann Challenge-Tour, was das für Resumes sind und nicht genauso wie mit Matthias Schmidt, der jetzt hier Rookie of the Year gewonnen hat, das ist schon eine tolle Sache, nicht? Jugendentwicklung ist ja auch ganz was Wichtiges für uns auch immer. Wir gucken diese Turniere und warten, wann kommt der nächste deutsche Sieg und so weiter. Marc, möchtest du kurz dann übernehmen und anfangen mit ein paar Themen für Karim?
Aber mit dem allergrößten Vergnügen. Also, The Quick Nine. Die Karim Baraka Edition. Karim, also möglichst schnell, möglichst ohne viel nachzudenken antworten. Natürlich kannst du nachdenken, du kannst auch langsam antworten, aber es sind die Quick Nine. An welchem Moment in Ihrer Golflaufbahn denken Sie am häufigsten zurück und warum?
Oh, ich bin täglich auf dem Golfplatz, wenn ich mir die Ergebnisse der Tourturniere anschaue, online meistens oder im Fernsehen.
Okay. Ist die Platzreife, so wie sie in Deutschland, Österreich und in der Schweiz stattfindet, eine sinnvolle Sache, ja oder nein?
Jein.
Wunderbar, wir vertiefen das nachher.
Love it.
Wer aus Ihrer Sicht, aus deiner Sicht, ist der beste Ballstriker aller Zeiten und warum?
Oh, schwierige Frage. Aller Zeiten.
Gut, wir können wissen, wie Young Tom Morris geschlagen hat. Aber
Ja, ich bleib bei Tiger.
Da können wir davon ausgehen, dass Bernhard Langer nicht diesen Podcast hört.
Disziplin bitte. Welcher Bereich Ihres Spiels ist das Schwächste?
Oh.
Und mit wem würdest du diesbezüglich gerne tauschen?
Da sind wir wieder zurück beim Ballstriking. Absolut. Da gibt es viele, mit denen ich tauschen würde. Bleibe ich auch bei Tiger.
Ballstriking, Tiger. Glauben Sie, dass Golf unter der neuen Ampelkoalition bessere Chancen haben wird, eine gesellschaftliche Akzeptanz zu gewinnen, als unter der alten Regierung?
Nein.
Sie haben die Möglichkeit, eine Golfregel im Alleingang abzuschaffen, zu verändern oder zu etablieren. Welche wäre das und warum?
Da fällt mir eine kurze Antwort und eine schnelle schwer. Ich muss gestehen, dass ich natürlich durch meine Tätigkeit in der Pro-Golf-Tour extrem tief in die Golfregeln eingestiegen bin.
Ja.
Aus Sicht eines Spielers versteht man vieles nicht oder akzeptiert viele Dinge schwer. Wobei ich glaube, das liegt daran, dass man es meist einfach nicht versteht. Ich glaube, die Golfregeln sind so, wie sie sind, sehr, sehr gut, haben auch ihre Berechtigung. Wobei, wenn du fragst, ich würde tatsächlich ja unter den neuen Golfregeln, und zwar die Regel, durch die man mit zwei Strafschlägen bei einem verlorenen Ball weiter vorne am Fairway droppen kann, sich da einen bestimmten Korridor vorstellen muss. Ich glaube, die ist maximal kompliziert und nicht wirklich umsetzbar, diese neue Regel.
Ein wunderbares Thema, können wir vielleicht nachher nochmal eingehen, weil es tatsächlich für Amateure auf manchen Plätzen ja gar nicht mehr anders geht. Also wenn man sich das Rough auf manchen Plätzen anschaut, können Amateure die Plätze ja kaum noch spielen. Aber wir kommen nachher noch dazu.
Ja.
Wunderbare Antwort, danke. Du kannst dir einen Fourball aus allen Golfern jeder beliebigen Zeit zusammenstellen. Welche drei Spieler nimmst du mit und wo würdest du am liebsten spielen?
Ich nehme mit Tiger. Ich nehme mit Jack Nicklaus. Und ich nehme mit Arnold Palmer und wir spielen in Augusta.
Nice one. Da läuft es mir so ein bisschen kalt den Rücken rum.
Ja, mir auch.
Golf wird bei Olympia als 72-Loch-Zählspiel-Event ausgetragen. Meinst du, die Verantwortlichen haben damit eine Chance verpasst, Golf als spannendes Mannschaftsspiel einem breiteren Publikum zu vermitteln? Und hat Golf überhaupt eine olympische Zukunft?
Ich hoffe sehr, dass Golf eine olympische Zukunft hat. Sie ist eine sehr attraktive Sportart, aber in dem Format, wie du es gerade genannt hast, 72-Loch-Zählspiel, vielleicht ein bisschen zu komplex, um es dem Nicht-Golfer näher zu bringen. Auf der anderen Seite ist Olympia ein Einzelwettkampf in dem Fall für Golf. Und da wüsste ich ehrlich gesagt spontan auch nicht, was man für einen besseren Modus wählen könnte. Wobei, klar, man könnte zwei Runden Zählspiel, Quali und dann Lochspiel spielen. Das wäre vielleicht ein bisschen attraktiver. Hätte allerdings zur Konsequenz, dass am Finaltag nur noch sehr, sehr wenige Spieler vor Ort sind, was wiederum der Nachteil wäre dann für Zuschauer oder ja auch Fernsehzuschauer.
Ja, ja. Die Diskrepanz in der Wahrnehmung von Damen- und Herrengolf ist eklatant. Das spiegelt sich auch in den Preisgeldern wieder und auch in den Zuschauerzahlen. Warum ist das so? Kann das verändert werden? Und welche Wege würdest du vorschlagen?
Warum das so ist, weil Golf mit sich oder Damengolf mit Sicherheit leider nicht dieselbe Lobby hat, wie sie das Herrengolf hat. Wobei das ist ja in vielen Sportarten zu beobachten, nicht nur im Golf. Was würde ich ändern? Also auch wenn es vielleicht ein bisschen radikal ist, aber aus dem Tennis gibt es ja von vor Jahrzehnten die Entscheidung, dass Damen bei den Grand Slams dasselbe verdienen müssen wie die Herren. Vielleicht ist das tatsächlich ein Ansatz, weil man muss fairerweise sagen, das, was die Damen leisten, ist ja keinen Deut schlechter als das, was die Herren machen.
Absolut nicht.
Ob es auf der LPGA-Tour ist, der LET ist, ob es das Golf beim Solheim Cup und auch die ganze Stimmung drumherum beim Solheim Cup, das ist absolut vergleichbar. Und ich glaube, dass diese Problematik nicht mit der Sportart Golf einhergeht, sondern generell Damensport eine zu schwache Lobby hat.
Ja. Jahrzehntelang galt Golf als ein Spiel alter weißer Männer. Auch wenn wir inzwischen wissen, dass das nicht wirklich der Fall ist, wird das Spiel von weiten Teilen der Bevölkerung so wahrgenommen. Wie können wir für mehr Diversität sorgen? Welche Rolle kann die PGA dabei spielen?
Golf an die Gesellschaft ranbringen. Da hat, behaupte ich, nicht nur weltweit, sondern auch bei uns in Deutschland die letzten 10, 20 Jahre eine gute Entwicklung stattgefunden. Also wir müssen Golf maximal positiv darstellen. Wir müssen Golf zugänglich machen für alle Gesellschaftsschichten. Und da muss natürlich auch was am Preis geschehen. Also aus den Köpfen der Leute muss raus, dass Golf eine teure Sportart ist. Das ist es in vielen Fällen mit Sicherheit noch. Aber es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, relativ günstig, unverbindlich Golf zu spielen. Wir brauchen mehr öffentliche Anlagen, vielleicht auch einfach nur mehr Driving Ranges,
ja.
So wie es ja andere Nationen vormachen, und den Event- und Spaßcharakter dabei fördern. Also weg von diesem spießigen Image. Vorher kam kurz das Stichwort Platzreife, ich habe es mit Jein beantwortet. Also man muss es einfach unkomplizierter machen, unkomplizierter, günstiger und den Leuten vermitteln, das macht echt Spaß.
Ja, super. Ich denke, darüber werden wir nachher nochmal sprechen. Du hast die Wahl, Tennis zu spielen, dich aufs Rad zu schmeißen, Ski zu fahren oder die Golfschläger dir zu schnappen. Was würdest du am liebsten machen?
Das hast du alle meine Hobbys aus dem Sieg
gemacht. Ja, klar. Wo denn sonst?
Folgendes, ich spiele morgens um 7, 9 Loch. Danach gehe ich eine Stunde Tennis spielen. Dann gehe ich einen halben Tag Skifahren. Abends gehe ich aufs Radl.
Super, wunderbar.
Spielt Goldi noch Tennis? Spielt Goldi noch Tennis?
Ja. Ja, wir haben es zwar immer noch nicht geschafft. Wir reden immer mal wieder drüber, dass wir mal gemeinsam auf den Tennisplatz wollen, aber wir haben es bisher noch nicht geschafft.
Ja, das wäre doch mal was.
2 habe ich noch.
Bitte.
Nehmen wir mal an, deine Tochter will sich für eine Karriere als Profisportlerin entscheiden. Welchen Tipp würdest du ihr mit auf den Weg geben? Wäre dieser Tipp ein anderer als der, den du deinem Sohn mitgeben würdest?
Er wäre mit Sicherheit kein anderer. Welchen Tipp würde ich mitgeben? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil es natürlich von den Umständen abhängt. Ich würde ihr sagen, schau, dass der Spaß im Vordergrund steht. Der Spaß muss im Vordergrund stehen. Ich meine, man muss sich da ab und zu quälen, völlig richtig und ist auch in Ordnung. Aber solange man keinen Spaß an der Sache hat, geht die Reise relativ schnell zu Ende.
Ja, wenn der Spaß weg ist, geht gar nichts. Ne?
Ja.
Kannst du uns erklären, warum Ted Long 3-mal PGA Teacher of the Year wurde?
Weil er von seinen Kolleginnen und Kollegen gewählt wurde.
Ja.
Ja, klar, wir sind ja auch aktuell in der Abstimmung. Heute ist letzter Tag für unsere Mitglieder zu wählen.
Ja.
Und dann werden wir das hoffentlich im Februar bei unserer Arbeitstagung alles nachholen können, was wir ja letztes Jahr verpasst haben.
Super.
I hope he wins a shirt, because it looks like he only has one.
Ted ist bei uns ein Regular. Karim, Ted ist bei uns ein Regular, das muss man wissen.
Ja, Ted und, ist.
Wir sticheln mit Ted, über Ted, gegen Ted und lassen uns auch von Ted besticheln. Ja. Die Frage konnte sich keiner von uns verkneifen. Darf ich ganz kurz nochmal zurück, weil ich glaube, dass da ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen worden ist, etwas, das mich wirklich beschäftigt, aber auch interessiert. Das ist die Frage nach der Platzreife, nach der, ich würde sagen, Demokratisierung, Diversifizierung des Golfspiels, nach der Rolle von PGA Professionals in diesem ganzen System. Und ich stelle jetzt einfach mal ein kurzes Szenario dar. Viele Anlagen bieten momentan für 99 Euro Platzreife-Kurse an, die aus 9 Stunden Unterricht inklusive einer Platzreife-Prüfung bestehen. Wenn ich mir überlege, was PGA-Professionals an Ausbildung genießen, wie schwer es ist, PGA-Professional zu werden, Pre-Course, Ausbildungsplatzsuche,
auch finanziell durchaus kein Opfer, aber durchaus auch zur erbringende Leistung von, ich glaube, 3.250 Euro im Jahr, die dann von Anlagen abgestellt werden, um 99-Euro Kurse anzubieten, die am Ende ja Golfer hervorbringen, die letztendlich so wenig wissen, dass sie mit dem Spiel vermutlich auch kaum was anfangen können. Stellt sich mir die Frage, ob man nicht gleich die Platzreife so komplett abschaffen sollte, um das Spiel wirklich zu demokratisieren. Discuss.
Okay. Also ich glaub tatsächlich, dass dieses Thema vielschichtig ist. Vielschichtig dahingehend, was ich in die Diskussion gerne noch einbringen möchte, ist die Thematik, über die wir auch schon seit Jahren sprechen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Warum dauert eine Golfstunde teilweise 6 Stunden?
Ja, so. Absolut.
Also ich hab überhaupt kein Problem damit, wenn Leute auf den Golfplatz gelassen werden, die vielleicht noch nicht brutto 110 Schläge reinbringen, wenn sie ein Zählspiel spielen. Also ich glaube tatsächlich, dass die spielerische Qualität da gar nicht so entscheidend ist. Man will ja auch die Anfänger so früh wie möglich auf den Platz bringen. Dort wird ja Golf gespielt. Und da muss es Spaß machen. Und ich hatte vorhin mit Jein geantwortet, weil ich der Meinung bin, man darf es nicht ganz abschaffen und völlig vernachlässigen, sondern ich muss ja den Anfängern dann irgendwelche Mittel an die Hand geben, damit die sich vernünftig über diesen Golfplatz bewegen. Auch wenn sie vielleicht noch nicht fehlerfrei Golf spielen können, aber ich muss denen irgendwie vermitteln, pass mal auf, in maximal 2 Stunden müsst ihr nur ein Loch gespielt haben.
Ja.
Auch wenn es die Golfschläge vielleicht noch nicht erlauben. Aber dann muss ich halt irgendeine Art Maximum Score oder als Spieler wissen, wann ich aufhebe und zum nächsten Loch gehe, damit ich selber nicht den ganzen Tag brauche, um 18 Loch zu spielen, und natürlich auch die ganzen Spieler, die nach mir kommen, da nicht negativ beeinflusse.
Mir hat mal ein Pro gesagt, es verpflichtet sich niemand, das Loch zu Ende zu spielen.
Richtig. Ja.
Es gibt keine Verpflichtung, 12 Schläge zu brauchen auf einem Paar 3.
Ja. Nein, das ist völlig richtig. Ich glaube, dass wir da tatsächlich ein bisschen in einem Dilemma sind. Auch die Golf-Professionals oder die Teaching-Professionals stehen da vor einer wahnsinnigen Herausforderung, weil die Neugolfer oder die Schüler kommen natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung an den Pro heran und sagen, so, hier bin ich, ich will, dass ich in 3 Tagen Golf spielen kann. Das kann kein Teaching-Pro auf diesem Planeten garantieren. Der Teaching-Pro muss es schaffen, den Leuten Spaß zu vermitteln. Spaß zu vermitteln an dieser Sportart Golf, dann bleiben sie dran, dann kommen sie wieder. Und natürlich muss ich auch relativ bald von dieser Driving Range und Putting Grün weg auf den Golfplatz. Und dann muss ich meinem Schüler natürlich vermitteln, pass auf, du bist jetzt hier auf dem Golfplatz, vor dir spielen Leute, hinter dir spielen Leute, du bewegst dich da mit anderen Personen, auf die du auch Einfluss nimmst mit deinem Spiel. Und wie du gerade sagst, man muss keine 12 spielen auf ein paar 3, wenn man nach 6 Schlägen die Hälfte der Bahn erst geschafft hat, dann hebe ich halt auf und gehe weiter.
Ja.
Also da gilt es, glaube ich, das richtige Verhältnis herzustellen zwischen, wie schnell bringe ich die Spieler auf den Platz, damit sie merken, hey, das ist Golf da draußen, und wie schaffe ich es, sie ja auf eine vernünftige Art und Weise über diesen Golfplatz zu bringen.
Es ist ja auch eine extrem schwierige, eine extrem große Herausforderung, wie du gerade gesagt hast. Das Spiel ist ja schwer. Es ist ja nicht leicht. Die Bewegungsabläufe sind ja nicht einfach. Ja, also ich kämpfe da schon seit über 20 Jahren damit. Ja? Und trotzdem den Spaß zu vermitteln, also mir scheint das schon fast unmöglich zu sein. Also das scheint irgendwie so ein Widerspruch zwischen Marketingmaßnahmen von Anlagen. Komm zu uns, lern Golf spielen in neun Stunden, zahl 99 Euro. Und du hast Spaß. Die Frage ist, wer wird dann ein Anfänger bleiben? Kann er denn bleiben? Wird er denn überhaupt, kann man einem Anfänger in so kurzer Zeit Spaß an diesem komplexen Spiel überhaupt vermitteln?
Kann man mit Sicherheit. Und ich glaube, dass es auch abhängig ist von der Infrastruktur vor Ort auf der entsprechenden Golfanlage. Wenn ich eine Golfanlage mit 9 Loch zusätzlich oder Kurzplatz habe, dann ist es natürlich viel, viel leichter. Als wenn ich eine Golfanlage bin, die ausschließlich 18 Loch hat. Also ich glaube auch nicht, dass man da alle über einen Kamm scheren darf. sondern auch ein bisschen differenzieren muss. Es gibt Golfanlagen, die sind infrastrukturell einfach besser aufgestellt, was die Zielgruppe Anfänger betrifft. Mhm. Nur das muss man dann auch entsprechend nutzen.
Ja, du hast, und wenn ich da einhaken darf, du hast ja auch gerade gesagt, wir brauchen mehr öffentliche Plätze, wir brauchen mehr Ranges, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Es gibt jetzt auch Sachen wie Topgolf gibt es in Deutschland jetzt auch, wo das Spiel auf eine andere Art und Weise vermittelt wird. Und ich denke, was da auch ganz wichtig ist, kann ich mir vorstellen für euch als PGA of Germany, sind eure Beziehungen mit dem DGV zum Beispiel. Und vielleicht kannst du das sogar übers Wochenende oder ich glaube am Freitag ein Pressrelease von euch über eine Kooperation mit dem VCG. Kannst du das kurz erklären, was da das Ziel ist und was dahinter steckt?
Na, absolut. Ich meine, du hast auch gerade Stichwort DGV. Ich meine, wir arbeiten ja alle, egal ob DGV, VCG, andere Verbände in unserem Golfmarkt, GMVD, BVGA, GVD und wir als PGA, wir arbeiten ja alle in demselben Markt, alle mit dem Ziel, mehr Golfer zu gewinnen. Mhm. Das ist ja der Knackpunkt. Und ja. Natürlich hat jeder Verband innerhalb des Marktes seine Verantwortung, sein Aufgabengebiet. Aber ich finde jetzt beispielsweise die Zusammenarbeit mit der VCG eine wahnsinnig positive Signalwirkung. Weil oft werden ja die Verbände auch so separat voneinander. Die einen sind für den Amateursport zuständig, ja. Die anderen sind für den Profisport zuständig. Das ist zwar unsere Kernaufgabe und deren Kernaufgabe völlig richtig. Aber wie gesagt, wir arbeiten in einem Markt. Wir arbeiten alle an dieser Golfart, an dieser Sportart Golf. Und die Kooperation mit der VCG hat ja im Prinzip schon bereits begonnen oder wurde mit ein bisschen Leben gefüllt mit dem Challenge-Tour-Turnier, das wir dieses Jahr in Deutschland im Wittelsbacher Golfclub hatten mit der Big Green Egg German Challenge. Und wir haben die Kooperation jetzt intensivieren können und halte ich für eine sehr, sehr gute Signalwirkung, auch nach draußen an den Markt.
Okay. Jetzt wollte ich da eigentlich, und da sind Marc und ich ja vielleicht nicht unbedingt der gleichen Meinung. Nicht diese drei Mythen, dass Golf teuer ist, dass es lange dauert und dass es schwer ist. Es muss nicht teuer, meiner Meinung nach muss es nicht teuer sein. Ich verstehe immer nicht, warum Leute so schnell wie möglich vom Golfplatz runter wollen. Weil es das geilste Spiel der Welt ist, nicht? Es ist der einzige Sport, wo man versucht, den Ball so wenig wie möglich zu berühren. Und man macht es so gerne. Ja, also es macht gar keinen Sinn.
Weil, Frank, wenn du schnell spielst, du am Nachmittag nochmal spielen kannst. Ja. Oh. Das ist ganz einfach. Ja. Das ist, ja. Wenn ich morgens 18 Loch spielen kann, kann ich mittags essen und nachmittags nochmal raus.
Ja, sechs Stunden sind schon viel. Und dass Golf schwer ist, wird ja auch immer erzählt. Ja, natürlich, schwer. Golf ist schwer, wenn man sich die Jungs anguckt, die da im Fernsehen spielen. Das ist schwer. Nicht um 100 zu knacken, muss ich noch nicht mal athletisch sein, sag ich mal. Wenn ich halbwegs ein bisschen koordiniert bin, müsste das irgendwie möglich sein. Aber ich denke auch, dass diese Kooperation mit der VCG, so wie ich das verstehe, es gibt ja auch, und da kommt deine Rolle als neuer Präsident nach 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren Stefan Quirnbach, es muss sich ja auch, es modernisiert sich ja ein bisschen. Ja, nicht nur müssen wir, ich sag mal, ich rede mal von uns, wir haben ja alle das Interesse, dass mehr Leute Golf spielen, ja, mag ich, du, und dass wir diese jungen Leute irgendwo abholen müssen, ja, wo sie sind, und die sind ja jetzt woanders, als sie früher waren, als wir angefangen haben zu spielen, nicht wie du erzählst, du bist zum Golf gekommen, nicht, da gab es ein Erdbeerfeld, da wurde eine Range draus gemacht und da interessiert sich heute keiner für, was? Nee? Aber dass die Leute da abgeholt werden müssen, wo sie sind, und dass die PGA Pros, die ihr ausbildet, ja, sich auch modernisieren müssen, ja, ganz allein von der Technologie, die ihnen zur Verfügung steht, von Trackman und so weiter, was ja auch wieder Geld kostet für den Pro, der das auch wieder reinbringen muss, aber neue Mitglieder auf den Kanälen der Social Medien zu suchen und so weiter. Eine WhatsApp-Gruppe für die Schüler haben, für die Jugendlichen. Es geht ja um die Jugendarbeit wirklich, nicht? Was sind deine Pläne, sag mal, für die nächsten 5 oder 10 Jahre? Wie siehst du, nicht nur jetzt du persönlich, sondern die Rolle überhaupt der PGA, ob es die PGA of Germany ist, PGA of America, ist mir wurscht, wie sich das ändern wird? Denn es ändert sich ja immer schneller.
Na, grundsätzlich sind wir ja in erster Linie, oder nicht nur in erster Linie, sondern das ist das, was wir sind. Wir sind ein Berufsverband für unsere Mitglieder. Also sowohl die Teaching Professionals als auch die Playing Professionals. Das wird immer unsere Kernaufgabe sein. Also, ja.
Darf ich, und das ist auch etwas, was ich auch mit Goldi besprochen hat. Der Beruf Golflehrer ist in Deutschland ja auch nicht geschützt. Das sollte man dazu sagen. Nicht jeder kann sich Golflehrer nennen.
Ja, der ist nicht geschützt. Jeder kann sich Golflehrer nennen, das ist richtig, aber nicht jeder kann sich PGA Professional nennen.
Genau.
Oder wenn wir bei den Teaching Professionals bleiben, Fully Qualified PGA Professionals. Das kann sich nicht jeder nennen. Ja. Da muss er die Ausbildung bei uns durchlaufen und bestehen. Also das wird immer über allem stehen, logischerweise bei uns im Verband. Also die Ausbildung, die Fortbildung unserer Teaching Professionals. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Förderung der Playing Professionals, wobei wir da als nationale PGA mit den PGA Tour Europe oder DP World Tour heißt es ja jetzt, Challenge Tour, da sind wir eher, ich sage jetzt mal, auf dem Level der Ausbildung, wie ich es vorhin genannt habe, Pro Golf Tour verantwortlich. Und ich denke, das war damals 2005 ein ganz richtiger und wichtiger Schritt, die Pro Golf Tour zu erwerben als PGA of Germany, gemeinsam mit Langer Sport Marketing. Und das ist die Plattform, die die besten Amateure Deutschlands nutzen, um in den Profisport reinzuschnuppern. Die Plattform für die gerade Profi geworden sind, 1, 2, 3 Jahre sich weiterzuentwickeln, um dann auf die Challenge und die European Tour, oder ja, ich bin immer noch beim Begriff European Tour, ich kenne es ja. Ich weiß ich gar nicht an das DP World Tour. Da muss man sich dran gewöhnen, ja. DP World Tour zu gehen. Und wie gesagt, andererseits das ganze Thema Aus- und Fortbildung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges, weil ich davon überzeugt bin, wir hatten vorhin über die Vermittlung von Spaß an dieser Sportart gesprochen. Und das funktioniert nur, wenn ich maximal gut ausgebildete Teaching Professionals habe, die diese sehr, sehr komplexe Sportart verstehen und vermitteln können. Mhm.
Ja, aber es gab ja auch eine Zeit, wo diese Pros, ich kann jetzt auch nicht unbedingt über Deutschland sprechen, aber in den USA, wo diese PGA-Pros die Hälfte ihrer Zeit damit verbracht haben, im Pro-Shop Shirts zu verkaufen und gar nicht mehr die Zeit hatten, zu unterrichten, nicht? Dass die Clubs, dass der Pro im Club ein Mädchen für alles war. Ja, der hat im Pro-Shop gestanden, der hat auf der Range ein paar Lessons gegeben, der hat das Turnier organisiert, dann hat er da irgendwie Members Acquisition und alles so ein Zeug. Aber der Job des PGA Pros sollte doch eigentlich sein, zu unterrichten und das Spiel zu vermitteln und nicht. Siehst du einen Trend bei den Clubs, dass die diese anderen Aufgaben, Pro-Shop Management oder Marketing, an andere Personen outsourcen oder im Club vergeben, dass der Pro sich damit nicht mehr die Zeit...
Ich denke auch, dass sich dies deswegen geändert hat, weil sich der Betrieb oder die Leitung von Golfanlagen professionalisiert hat die letzten 10, 15, 20 Jahre. Also du beschreibst gerade richtigerweise eine Zeit. Ich würde sagen, das war bis Anfang der 2000er, vielleicht noch 2005 der Fall. Da war der PGA Professional, wenn du so willst, eigentlich die einzig wirklich kompetente Person auf einer Golfanlage. Mhm. Die allermeisten Golfanlagen wurden ausschließlich ehrenamtlich geführt, was heute zum Teil immer noch der Fall ist. Aber ich sage es mal, der ganze Bereich Verwaltung einer Golfanlage hat sich schon sehr professionalisiert, sodass es aus Sicht einer Golfanlage gar nicht mehr wirklich notwendig war, den PGA Professional in alles einzubinden. Damals hat der Peter, ich meine, da kommt ja auch der Begriff Pro-Shop her, weil den hat einfach mal der Pro im Normalfall betrieben, weil er der Einzige war, der sich mit der Thematik auskannte. Er hat sich um das Thema Driving Range gekümmert Und das wurde ein bisschen mehr, oder diese Aufgaben wurden mehr verteilt. Es gibt Golfanlagen, die betreiben die Shops selber. Es gibt Golfanlagen, die verpachten die Shops. Wobei ich den PGA Professional auf einer Golfanlage tatsächlich nicht ausschließlich auf der Driving Range sehe. Ich glaube, das wäre auch tatsächlich Verschwendung seiner Kompetenz. Also ich bin schon der Meinung, dass der PGA Professionals in gewisse Dinge, was den Betrieb oder auch die Ausrichtung, die Entwicklung einer Golfanlage betrifft, eingebunden werden soll, weil man ja dabei auch nicht vergessen darf, er oder sie sind ja diejenigen, die den engsten Draht zum Golfer haben. Mhm. Die haben ein ganz spezielles Verhältnis zu ihren Schülerinnen und Schülern und das muss ich nutzen als Golfanlage.
Ja. Seht ihr junge Menschen, Männer und Frauen, die zu euch kommen und PGA Professionals werden? Wie jung sind denn die Jüngsten da? Ich meine, sind das welche, die es auf der Tour vielleicht versucht haben, auf der ganz egal welche Tour und nicht geschafft haben, die sagen, oh, dann werde ich ein Teaching Professional oder wenn ich mich umgucke, also es sind ja, und nichts gegen alte Männer sind wir ja auch, aber viele Pros sind auch gar nicht Deutsch, sind viele Engländer hier unterwegs in Deutschland, ja, nicht? Seht ihr, dass sich junge Leute dafür auch mehr interessieren?
Marc? Ja, also wir haben glücklicherweise insgesamt einen ziemlichen Zulauf wieder, was das Thema Einstieg in die Ausbildung bei uns betrifft. Wir hatten jetzt dieses Jahr im August gute 70 Anmeldungen für den Pre-Course. Das ist sehr, sehr ordentlich. Und da ist die Altersrange von 18 bis 50, Mitte 50. Also da ist alles dabei vom ambitionierten, guten Amateur, der klar sagt, ich möchte Teaching Professional werden, ich möchte PGA Professional werden, bis hin zu welchen, die es jahrelang als Playing Professionals versucht haben, dann vielleicht Mitte, Ende 20, Anfang 30 sind und sagen, ich komme auf dem Weg nicht mehr wirklich weiter, ich muss mir jetzt was suchen, womit ich auch wirklich Geld verdienen kann und einen Lebensunterhalt bestreiten kann, bis hin zu Quereinsteigern und Personen, die es auch berufsbegleitend machen.
Mhm. Marc? Entschuldige, ich würde das absolut ergänzen. Deckt sich eins zu eins mit meiner Erfahrung. Ich sehe zunehmend sehr, sehr junge Pros, sehr gut ausgebildete Pros, Leute, die sich für modernste Technologie sehr, sehr stark interessieren, die ganz bewusst auch sich für diese Karriere als Teacher entscheiden und nicht sagen, das ist mein Fallback-Plan, ich habe es auf der Tour nicht geschafft, sondern Leute, die wirklich sich genuin für die Mechanik, für die Vermittlung, also für die Mechanik des Schwungs, für die Vermittlung des Wissens, für die Vermittlung von Spaß auch interessieren. Und das muss man ja auch sagen, die wirklich auf der Höhe der Zeit sind, wenn es um die Verwendung moderner Technologien auch geht. Also da kann man natürlich auch unterschiedlicher Meinung sein, aber ganz viele Leute, die ich kenne, die unterrichten einen Großteil ihrer Schüler mit dem Trackman und es wird ganz, ganz viel über Daten gesprochen, über Mechanik gesprochen, über Physik gesprochen. Der Beruf hat sich in einer wunderbaren Art und Weise, finde ich, modernisiert. Das, was du da beschrieben hast, kenne ich in der Zwischenzeit eigentlich nur noch aus schottischen Clubs im Brora oder oben im Norden, wo dann der Professional hinter der Theke steht, Kaugummis verkauft, Bälle verkauft, Shirts verkauft und kaum Unterricht gibt. Das hat aber wahrscheinlich auch was damit zu tun. Und Karim, da kannst du sicherlich auch erhellen, die Deutschen oder deutschsprachige Golfer nehmen gerne Unterricht. Ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich, was mir zum Beispiel auch ausländische Pros erzählen, die hier hergekommen sind, um ihr Leben zu gestalten. Der Deutsche steht gerne auf der Range und möchte auch lernen. Also er möchte das auch vermittelt bekommen. Während es in anderen Ländern viel eher so ist, dass die Leute das auf dem Platz sich quasi selbst beibringen oder von Freunden mitgenommen werden.
Ja, völlig richtig. Und ich hoffe, es bleibt mindestens bei dem Standard, den wir haben. Also ich würde mir wünschen, dass die Leute noch mehr Unterricht nehmen würden. Ja. Du hast jetzt gerade die technologische Entwicklung angesprochen mit Trackman etc. Völlig richtig und wichtige Entwicklung, weil es einerseits natürlich dem Teaching Professional leichter macht, gewisse Dinge zu erkennen. Wir haben vorhin über die Komplexität dieser Sportart gesprochen. Die ist wahnsinnig komplex. Und auf der anderen Seite macht es dem Schüler viel leichter, gewisse Dinge zu verstehen.
Ja.
Wenn er mal gewisse Daten, und da muss ich natürlich als Teacher schon sehr stark differenzieren, was gebe ich meinem Schüler an Daten weiter? Ich meine, wenn ich nur das ganze Portfolio auf den Screen werfe, dann bin ich, glaube ich, maximal überfordert als Schüler. Ja. Aber dahingehend werden ja auch unsere Teaching Professionals ausgebildet. Also das ist, und weil du gerade bei Trackman warst, das sieht man auch in ganz vielen anderen Sportarten. Trackman wird in Baseball, beim Tennis, beim Football eingesetzt. Also diese Entwicklung findet sportartübergreifend statt. Ja. Und hinzu kommt ja auch die ganze Thematik. Das ist ja nicht nur reine Analyse der Schläge, die ich mache. Die Dinger bieten ja auch unterschiedliche Modi. Ich kann Spiele spielen auf dem Trackman. Das ist ja gerade für Indoor-Golf auch sehr interessant. Und nicht nur jetzt mal den klassischen 18-Loch-Golfplatz, sondern ich kann mir Driving Ranges an die Wand werfen, angepasst auf meine Stärken und Schwächen, was die Distanzen oder die Platzierung von Hindernissen betrifft. Also das ist wirklich, ist eine wahnsinnig tolle Sache. Mhm. Weil ich so wieder den Spaß vermitteln kann. Frank, du hattest vorhin Topgolf erwähnt. Auch das ist ja nichts anderes als Golf modern den Leuten nahezubringen.
Mhm, genau. Ich meine, und du hattest die Ranges. Man braucht mehr Ranges. Da kann man sich, warum brauchen wir eigentlich mehr Ranges? Wenn man sich anguckt, was in Asien oder auch in den großen Städten in den USA los ist, nicht, wo also wirklich kein Platz für Golfplätze ist, nicht, da gehen die Leute in ihrer Lunch Hour oder was weiß ich auf die Ranges, 3-4 Etagen. Nicht, in Asien ist es ja besonders beliebt. Und ich finde auch solche Sachen wie diese ganzen Simulators und Topgolf finde ich auch ganz, ganz tolle Sachen, die nicht jeder, der dadurch neu zum Spiel kommt. Und es gab jetzt, glaube ich, vor kurzem eine Studie von der RNA mit, ich weiß nicht, mit wem es war, dass sich in den letzten 5 Jahren die Zahl der Golfer Marc, weißt du noch die Zahl? Wir hatten das, glaube ich.
Nein, aber sie war unglaublich optimistisch.
Unglaublich. Ich glaube, es waren 10% oder sowas, ja, nicht?
Genau. Und wir hatten dann natürlich in der Diskussion die Frage aufgeworfen, ob das ein wie soll man sagen, so eine Art Strohfeuer ist, was vielleicht auch pandemiebedingt ist. Viele von uns haben ja, oder viele Leute haben ja das Golfspiel für sich in den letzten beiden Jahren entdeckt, als eine Möglichkeit, draußen an der frischen Luft zu sein, in sichere Distanz zu anderen zu sein und trotzdem mit anderen Menschen ihre Zeit zu verbringen. Aber ich glaube auch, dass je ausgefächerter wir das hinkriegen, dieses Spiel zu gestalten und auch irgendwie, und dazu gehört Indoor-Golf, Top-Tracer-Golf, Trackman-gestütztes Trainieren, da gibt es ja auch noch andere Systeme, und auch die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereiche einzubinden, desto mehr wird das Spiel auch wachsen können. Und ich glaube, die PGA, ich habe letztens ein Interview mit jemand oder ein Porträt von jemand gemacht, der in der Schweiz arbeitet, der als PGA Health Professional ausgebildet worden ist. Etwas, was ich unglaublich stark finde, weil das so notwendig ist. Es ist ja auch viele Leute fangen sehr spät an mit dem Golfspielen. Viele Leute kommen ja auch zum Golfspielen nach einer erfolgreichen Tenniskarriere oder nach einer anderen Sportkarriere, wo sie sich dann einfach nicht mehr so belasten wollen. Und da können kann dieses neu aufgestellte Berufsbild ja auch sehr dabei helfen. Wie ist das denn bei euch und euren Mitgliedern, Karim? Dieses Health Professional Ding, ist das etwas, was sehr angenommen wird von den Pros? Ist das etwas, wo ein Großteil deiner Leute sagt, okay, das ist eine Zukunft, das ist etwas, womit wir uns verstärkt beschäftigen müssen?
Ja, es wird angenommen, wobei ich sagen muss, wir wünschen uns natürlich, beziehungsweise grundsätzlich arbeiten wir natürlich daran oder sind bestrebt, dass unsere Fortbildungsmöglichkeiten maximal besucht werden. Und dieses Thema Health Professionals ist ganz, ganz wichtig meines Erachtens, weil das auch die größte Herausforderung ist, vor der jeder Teaching Professional meines Erachtens steht. Ich habe am Tag, ich sage jetzt mal, 10 Schüler und diese 10 Schüler sind völlig unterschiedlich.
Ja.
Und es ist ja auch ein Thema, auf das wir achten bei unserer Ausbildungsstruktur. Wie bilden wir unsere Leute aus? Wir können nicht jedem den irgendeinen bestimmten Golfschwung drüber stülpen, sondern ich muss jeden Schüler oder Schülerin individuell analysieren und das natürlich auch ganz stark in Bezug auf die körperlichen Voraussetzungen, die sie mitbringen. Und dann kann ich erst erkennen, was kann mein Schüler und was kann der nicht. Und entsprechend muss ich ihn unterrichten. Völlig, völlig richtig.
Ja, und da geht es ja auch tatsächlich auch um wirkliche Einschränkungen. Also ich habe das neulich diskutiert. Ich fand das absolut interessant, dass man bis hin zu, welche Schuhe kann man jemandem empfehlen? Sollte er Spikes tragen, keine Spikes tragen, lieber einen leichten Noppenschuh? Das fand ich hochgradig interessant.
Ja, das, weil völlig richtig, du hast gerade das Thema Einschränkungen aufgebracht und darum geht es ja in erster Linie. Also ich kann jetzt auf YouTube gehen und mir irgendwie als Golfer einen Golfschwung anschauen und dann steht da immer, ja, die Schultern müssen 90 Grad gedreht werden und die Hüfte muss 45 Grad gedreht werden und der linke Arm muss gerade bleiben und lauter solche Dinge. Das mag für bestimmte Golferinnen und Golfer zutreffen, ja, das ist richtig, aber nur, wenn ich es auch körperlich kann und schaffe. Ja. Und da bin ich immer dafür, geh zu deinem Pro, lass dir von ihm erklären, sag ihm was, ob du Einschränkungen hast oder nicht. Der erkennt dann schon, was du kannst und was nicht. Und er ist derjenige oder sie, die dir weiterhelfen.
Ja, absolut.
Hast du gestern Tiger und Charlie oder am Wochenende Tiger und Charlie, hast du bestimmt gesehen.
Ja, ich hab mir ein bisschen was angeschaut. Ja. Ich finde es Hammer, muss ich sagen.
Ja, ne? Also wenn man sich, ich habe jetzt auch ein paar Bilder von Everybody's Talking About Charlie, aber
Ich muss auch sagen, der Charlies Golfschwung hat sich echt entwickelt im vergangenen Jahr. Also wenn ich mir die Bilder von vor einem Jahr anschaue, ich meine, da hat er auch schon extrem gut gespielt. Und da sieht man, was in so einem Jahr passieren kann. Ich meine, Kinder mit 10, 11, 12 Jahren, die entwickeln sich natürlich körperlich teilweise sehr, sehr schnell entwickeln die sich. Und ich finde, das ist ein anderes Spiel, das er heute spielt, als vor einem Jahr noch, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Marc, hast du es gesehen?
Ich habe es nicht live gesehen, Frank. Ich bin tatsächlich eher am Schreibtisch gesessen am Wochenende. Ich finde das fantastisch. Ich glaube, was dieses Event am Wochenende uns auch wieder zeigt, ist, wie generationsübergreifend dieses Spiel funktioniert. Also, dass du auf höchstem Niveau mit 12 spielen kannst, aber dass du auch als Vater eines Tourpros rausgehen kannst und schönes Golf spielen kannst. Ja, das finde ich jetzt also. Und ich glaube, das professionelle Spiel braucht oder könnte mehr solche Ereignisse, mehr solche Events brauchen. Ich glaube, wir warten, glaube ich, alle sehnsüchtig darauf, dass es mal sowas wie ein Mixed-Event gibt. Also tatsächlich auch ein Mixed-Tour-Event. Ich glaube, es gibt sowas, es gab sowas im letzten Jahr.
Auf der Challenge-Tour, nicht?
Korrigiere mich, wenn ich mich da täusche, aber ich glaube, es gibt diese Mixed-Events, aber ich glaube, das könnte sehr, sehr viel mehr gemacht werden, auch um dem Frauensport zu helfen, aber auch, glaube ich, um Golf selbst zu helfen.
Ich glaube, es gibt so ein Event mit Senior Tour, Challenge Tour und Ladies Tour. Wo war das denn? Das war, glaube ich, in Jordanien letztes Jahr.
Richtig. Also es gab immer wieder Versuche, Mixturniere zu veranstalten. Sollte man bestimmt auch weiter fortführen. Ich meine, das wird nie Überhand gewinnen in entsprechenden Turnierkalendern, aber worum geht es? Es geht um Entertainment.
Genau.
Das ist doch der Punkt. Und das haben die Amerikaner lange vor uns verstanden umzusetzen. Ich meine, wenn der Ryder Cup alle 4 Jahre bei uns ist, dann sieht man ja, was Golf für Emotionen erzeugen kann. Mhm. In Amerika schaffen sie es auch bei regulären Tourturnieren, ob ich jetzt die Waste Management Open nehme in Phoenix, die ja auch schon seit Jahrzehnten, ich meine, da ist die Hölle los. Party, ja. Da geht's richtig, da gehen die Leute auch hin, um Party zu machen. Mhm. Und sowas sollte öfter stattfinden. Ja. Oder ich kann mich auch erinnern an, das war noch European Tour, weil es ein paar Jahre her war, in Dänemark, bei dieser Himmerland, bei dem Himmerland-Turnier. Da hatten sie an einem paar drei, glaube ich, für jeden Grüntreffer ein Freibier ausgegeben. Da war von Heineken gesponsert. und die Spieler sind durch so eine Art Heineken-Tunnel auf den Abschlag des Par 3s gelaufen und für jeden Pro, der dann das Grün getroffen hat, haben alle, die am Abschlag standen, Freibier bekommen. Das ist doch sensationell, sowas.
Ja. Und du hast gerade Ryder Cup angesprochen. Ist ein Ryder Cup in Deutschland noch im Gespräch bei denen, die dafür verantwortlich sind? Ich weiß nicht, was die PGA of Germany damit zu tun hat. Aber ich weiß, dass die PGA of America ja im Ryder Cup, jetzt kommt ja von der PGA, nicht von der
PGA. Also ganz konkret aktuell nicht, wobei das natürlich ein Projekt ist, das wir nicht völlig aus den Augen verloren haben, nur weil wir zweimal bei der Bewerbung nicht erfolgreich waren. Mhm. Aber es gibt da natürlich im Hintergrund schon immer viele, viele Dinge zu klären, angefangen bei der Golfanlage, auf der sowas ausgerichtet werden kann. Und dann natürlich das ganze Thema Sponsoren. Wissen wir alle, wie schwierig das ist und wie viel Geld man mitbringen muss. Aber es ist nicht, also wie gesagt, nicht konkret aktuell auf der Agenda mit einem ganz konkreten Projekt, aber garantiert auch nicht gestorben.
Ja, das ist doch schon mal was. Also müssen wir ein bisschen gesünder leben noch.
Doch, das wollen wir schon noch erleben.
In Rainer Cup, ja, das wäre schon geil.
Wollen wir schon erleben. Aber weil ich auch glaube, ich meine, das Solheim Cup 2015 hat es ja vorgemacht in St. Leonroth. Wahnsinnig, wahnsinnig tolles Event. Da kommen Emotionen rüber. Und klar, der Ryder Cup ist noch mal ein Ticken größer, klar. Mhm. Aber das wär's, definitiv.
Ich wollte es gerade sagen, weil wir haben ja bewiesen im Solheim Cup, aber das Land hat es ja wirklich bewiesen, dass wir sowohl die Anlagen haben, dass wir die Logistik, also dass man die Anlagen hat, dass die Logistik beherrscht wird, dass wir auch die Fans haben dafür. Wir haben halt, glaube ich, nicht die politische Unterstützung dafür. Und da ist natürlich auch schon die Frage, letztendlich mit inbegriffen ist, was kann oder was muss Golf eigentlich schaffen oder wie kann es Golf schaffen, tatsächlich innerhalb der nächsten Jahre eine größere gesellschaftliche Akzeptanz zu gewinnen? Weil es ist halt so, in Schottland wird natürlich nicht, da kommt das Spiel her, wird nicht diskutiert, ob wir einen Ryder Cup wollen oder nicht. In Frankreich beileibe nicht so golfstark und so affin, wie die Deutschen es sind, kann sowas stattfinden, in Italien auch. Also woran glaubst du, krankt es denn, dass wir es nicht hinkriegen in Deutschland?
Also zur politischen Unterstützung, deine Aussage ist richtig auf unsere erste Bewerbung. Da geht es ja in erster Linie um die Umsatzsteuerbefreiung für so ein Event. Bei der zweiten Bewerbung hatten wir das tatsächlich hinbekommen. Also wir hatten die Zusage der Politik, sprich mehr, glaube ich, kann man von der Politik in dem Fall auch gar nicht erwarten. Ich meine, wenn sie uns die Befreiung für die Umsatzsteuer gibt, dann ist schon ganz, ganz viel erreicht. Haben wir beim zweiten Mal geschafft. Da sind halt dann tatsächlich leider die Italiener kurzfristig mit einem doch etwas besseren Angebot um die Ecke gekommen. Ich kann mich daran erinnern, als Marco Kausler, damals als Geschäftsführer der Ryder Cup Bewerbungs GmbH, dieses Projekt auch beim Verbandstag des DGV sehr positiv und vielversprechend vorgestellt hat. Wir hatten Allianz und BMW mit im Boot. Und ich habe damals tatsächlich gedacht, wir haben eine gute Chance, den Ryder Cup zu kriegen. So, dann kam Italien ja mit einem Ticken besseren Angebot um die Ecke. Dann hat die Ryder Cup Limited den Italienern den Zuschlag gegeben. Aber du hast recht, Marc, auch in Bezug auf den Solheim Cup. Also ich glaube, Deutschland ist grundsätzlich sehr gut in der Lage, solche Großveranstaltungen zu organisieren und vor allem verbindlich zu organisieren. Mhm. Ich glaube, das, was wir zusagen, wird dann auch erledigt und wird umgesetzt. Wir haben ja in Deutschland in Jahrzehnten immer wieder große Sportveranstaltungen gehabt, die sehr, sehr erfolgreich waren. Und ich bin da tatsächlich guter Hoffnung, dass wir das hinkriegen, die nächsten 10, 15 Jahre, dass wir einen Ryder Cup nach Deutschland kriegen.
Das wäre doch was.
Wir brauchen die Politik auf unserer Seite. Und dafür muss Golf in die Breite getragen werden. Dazu müssen wir auch in der Spitze erfolgreich sein. Mhm. Wobei da, glaube ich, aktuell eine sehr, sehr gute Entwicklung stattfindet, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Golf muss rein in die Gesellschaft. Und wenn wir dann die Politik auf unserer Seite haben, infrastrukturell, organisatorisch, kriegen wir das immerhin, behaupte ich.
Und du hast ja vorhin selber erzählt, du hast ja im World Cup mit Marcel Siem gespielt. Ich bin nicht sicher, wann das war.
2004.
2004, okay. in Europa oder in Overseas?
Das war in Sevilla.
Ah, okay. Wie war das denn mit den, denn das ist ja auch so ein Event, nicht? Dann ist ja, es ist ja, das ist ja nicht der 72-Hole-Event, wo jeder für sich selbst da spielt und auf der Range steht, sondern man steht da mit seinem Teammate nebenan. Nicht, ich meine, ich weiß, wie Heinz erzählt hat, der mit Vincenzo und Palmer und Nicholas und Player und so weiter auf der Range gestanden hat. Welche Erinnerung hast du denn davon, von dem World Cup?
Ja, das war super. Also ich sage, ein World Cup, der in Europa ausgetragen wurde, zumindest in der damaligen Zeit, war nicht ganz vergleichbar mit einem in Amerika oder Asien. Da war natürlich deutlich mehr los, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Es war ein sehr, sehr gutes Spielerfeld. Sergio hat für Spanien gespielt, Luke Donnell hat für England gespielt mit Paul Casey. Ich glaube auch, dass die damals gewonnen haben. Und ich meine, ich kenne ja Marcel, seit wir 14, 15 sind. Also auch wenn Marcel ich in der Zeit nicht regelmäßig gesehen habe. Ich habe hauptsächlich Challenge Tour gespielt, er hat European Tour gespielt. 2004, glaube ich, war auch das Jahr, in dem er sein erstes Tourturnier gewonnen hat mit der Alfred Dunhill Championship. Also Marcel war gut unterwegs. Also ich glaube, wir hatten emotional eine sehr, sehr gute Basis. Es waren zwei Tage klassischer Vierer, zwei Tage Bestball. Also auch der Modus ist wahnsinnig interessant und ja, spannend gewesen. Wir haben auch, wie ich finde, relativ gut gespielt, sind damals Siebte geworden. Also das war eine tolle Woche, muss ich sagen.
Ja, und das ist auch ein Event, nicht, wo nicht der Gewinner, was weiß ich, 25 unter und letzter Platz, nicht, 48 over. Nicht, was weiß ich, irgendwie ein Team aus Uruguay oder was weiß ich, wo die herkommen. Das ist ja auch gerade das Tolle dran, nicht? Aber das sind bestimmt tolle Erinnerungen für dich. Was wünschst du dir was ist ganz oben auf deiner Agenda jetzt für das nächste Jahr, sagen wir mal? Denn ich nehme es vorweg, denn wir würden uns bestimmt freuen, wenn du nächstes Jahr, Ende des Jahres wiederkommst und wir gucken, was
ich. Du meinst jetzt in Bezug auf mein Amt oder PGA?
Auf dein Amt bei der
PGA. Ja, völlig. Also das. Wir hatten ja ein bisschen jetzt auch immer wieder zu unterschiedlichen Themen drüber gesprochen. Es geht um die Weiterentwicklung. Das wirklich Gute ist, die PGA ist, ich sage es mal, in einem Status, sie ist wahnsinnig professionell aufgestellt. Und das Gute ist, es gibt nichts Großartiges an der PGA zu verändern. Also die Strukturen sind extrem professionell. Wir haben eine sehr gesunde Basis. Wir haben wieder Zuwachs bei den Meldezahlen, was die Azubis betrifft, sprich die in die Ausbildung einsteigen. Ich denke, wir haben mit der ProGolf Tour ein sehr, sehr attraktives Produkt für die in Richtung Playing Professional gehen möchten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist unsere Verantwortung im Markt? Ich hatte vorhin zwei Punkte hervorgehoben. Das eine ist die Außenfortbildung, das andere sind die Spielmöglichkeiten für die spielen möchten. Aber wir bleiben weiterhin ein Berufsverband. Und ich glaube, wir können, beziehungsweise was wir im Laufe der Jahre beobachtet haben, ist, in welchen Berufsfeldern des Golfsports unsere Mitglieder heute tätig sind. Wir haben bei uns da auf der Website ein sehr, sehr interessantes Kacheldiagramm mit 37, 8 oder 38 Berufsfeldern in der Golfbranche sind es, in denen unsere Mitglieder mittlerweile tätig sind. Also nur weil ich PGA Professional bin, heißt es lange nicht, dass ich entweder unterrichte oder spiele, sondern ich bin vielleicht Geschäftsführer einer...
Wie bitte? Manager.
Ja, Manager einer Golfanlage. Ich bin in der Industrie tätig als Fitter oder als Pro-Shop-Betreiber. Ich bin Physiotherapeut, ich bin Greenkeeper, ich bin Golf als Architekt. Also da gibt es beziehungsweise wir sind in ganz vielen unterschiedlichen Berufsfeldern tätig. Und das ist ein Thema, das möchten wir die nächsten Jahre ein bisschen intensiver angehen, weil wir natürlich diese PGA-Professionals an uns binden möchten. Wir möchten, dass sie auch langfristig bei uns bleiben, auch wenn sie nicht mehr unterrichten oder spielen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es draußen im Markt Berufsgruppen gibt, die gar keinen nationalen Dachverband haben. Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel Golf als Architekten. International gibt es Verbände, da können die sich austauschen, da können die Fortbildungen besuchen oder auch grundsätzlich Personen, die in der Golfindustrie tätig sind, Außendienstmitarbeiter von Schlägerherstellern, Ballherstellern, Fitter. Das sind alles Personen, die sind hochkompetent, die sind hauptberuflich, hauptamtlich in der Golfbranche tätig, haben aber keinen wirklichen Verband, in dem sie sich vernetzen können, an den sie sich wenden können, wenn sie mal Fragen haben. Und das wird unsere Aufgabe sein, die nächsten Jahre hier eine Verknüpfung zu schaffen. Eine ganz enge Verknüpfung zwischen einerseits unseren jetzigen PGA-Professionals und andererseits von kompetenten Personen im Golfmarkt, die keine Heimat haben, nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, dass die grundsätzlich bei uns sehr, sehr gut aufgehoben sind, um ein wahnsinnig kompetentes, interessantes Netzwerk zu gestalten und um somit den Golfsport oder die Entwicklung des Golfsports positiv zu beeinflussen.
Wir wünschen dir persönlich da alles Gute, Godspeed. Wir werden das auch beobachten, Marc, und würden uns freuen, Karim, wenn du wieder mal vorbeischaust und wir ein bisschen dein erstes Jahr im Amt Revue passieren lassen können. Hoffentlich mit den PGA, mit den Pro Golf Tour Events, die in Deutschland, wie viel finden in Deutschland statt nächstes Jahr?
Der Turnierkalender ist noch nicht fix, aber es werden wahrscheinlich um die 10 in Deutschland sein. Oh. Also ich hoffe, dass wir wieder in die Größenordnung von ungefähr 20 Turniere pro Jahr kommen. Ganz sind wir noch nicht da, ja. Aber so um die 10 werden es wieder in Deutschland sein. Und natürlich auch Challenge Tour mit der Green Egg German Challenge in Wittelsbach wieder.
Ja, und hoffentlich mit Zuschauern und Pro-Ams vorneweg und allem drum und dran, dass es wieder ein bisschen Normalität gewinnt. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Marc und ich haben heute einen Doubleheader. Wir werden das Format gleich heute Abend auf Englisch weitermachen mit dem Coach der Nummer 2 der Welt, mit dem Coach von Colin Morikawa und mit Rick Sessinghaus. Mal gucken, ob wir das auf Englisch auch hinkriegen heute Abend, Marc. Karim, herzlichen Dank an dich. Wir wünschen dir alles Gute und keep in touch, bitte, ja?
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung und meldet euch jederzeit bei mir.
Alles Gute nach München, Karin. Grüß den Goldi und viel Spaß mit Goldi auf dem Tennisplatz. Da muss ich ihn dem auch mal vorknüpfen. Mach's gut, ja? Danke dir.
Danke, ciao.